Predigten und Seminare vom Pfingstjugendtreffen Aidlingen, einer Veranstaltung des Diakonissenmutterhauses Aidlingen.
Also, auf ein neues, da fällt mir sofort so ein Statement ein, den mein Chef immer sagt. Ich bin bei der Kontaktmission und der sagt immer, dass der Dieter Drefts, wer den kennt, der sagt, wer alles will oder wer will, dass alles bleibt, wie es ist, will nicht, dass es bleibt. Also ich sage das nochmal. Wer will, dass alles bleibt, wie es ist, will nicht, dass es bleibt. Überall gibt es ständig Veränderungen. Jahrzehnte hat Gott jetzt durch Mose gewirkt, zum Beispiel, und auf einmal ist der Josua dran. Natürlich haben die beide auf Gott vertraut, aber für die zwei hat es total unterschiedlich ausgesehen. Die hatten völlig unterschiedliche Aufträge. Und ich habe gedacht, als mir das Team hier so vorgestellt hat, was sie sich so denken für diese paar Minuten heute Morgen, wo wir darüber nachdenken, was sagt uns das Wort Gottes zu diesem Thema? Auf ein neues. Da habe ich gedacht, genau das ist der Parallelvergleich dazu, zu dem, was hier gerade läuft, auch in Aidlingen. Was Neues. Jetzt hat Gott den Josua dazu berufen, was Neues zu wagen. Und weißt du, übrigens ist jeder Mensch berufen, der Kind Gottes ist. Du bist berufen. Und ich finde es so faszinierend, dass Gott nicht nur fähige Leute beruft, manche sind auch sehr, sehr fähig, aber dass er die befähigt, die er berufen hat. Und jeder Mensch, der von Gott berufen ist, hat unglaubliche Zusprüche. Und wenn du das Buch Josua durchliest, und wir haben das gerade als Familie durchgelesen mit den Kids, so beim Abendessen, immer ein Kapitel machen wir da, wenn ich zu Hause bin. Ja, ab und zu. Aber da haben wir das so gelesen, die Zusagen, die Gott Josua gemacht hat. Sei stark, geh mutig vorwärts. Ich bin dabei, wage mal was. So völlig untypisch für uns Deutsche, was wir uns so ermutigen. Allerdings waren diese Zusagen und diese Zusprüche Gottes auch verbunden mit Bedingungen. Und das fand ich total interessant, weil die schmeißen wir oft so über den Tisch oder hinter den Tisch oder wo auch immer hin. Vergessen wir oft. Gott hat nämlich gesagt, handle nach meinem Wort. Tag und Nacht beschäftige dich mit dem, was ich dir sag. Richte dich nach mir aus. Hab den Fokus drauf. Und weißt du übrigens, egal was Gott sagt, ist immer an Bedingungen geknüpft. Hat nichts zu tun mit Werksgerechtigkeit. Jesus sagt mal im Johannes 12, Vers 26, da wo ich bin, da ist auch mein Diener. Wir sehen das oft so, wir rennen in irgendeine Richtung und beten dann, Herr Jesus, bitte komm doch mit. Sei doch dabei. Da fällt mir immer so ein Herrchen ein mit seinem Hund. Gibt es ja immer mehr, gell? Die Frauen haben keine Kinder mehr, sondern Hunde. Und da läuft so eine Frau mit ihrem Hundchen und zack, zieht den Hund so hinterher. Und manchmal leben wir als Kinder Gottes so mit Gott. Aber was Gott sagt, hey, da wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Darum geht's in Bezug darauf. Und was interessant ist, im Buch Josua, das ganze Buch, kannst du mal durchlesen, kann ich dir nur Mut machen dazu. Im ganzen Buch geht's eigentlich nur um Erfolg. Was die alles eingenommen haben, wie das geflutscht ist und wie Gott unglaublich große Dinge getan hat. Aber es gibt eine Sache drin, zumindest ist es die einzige Sache, die mir so richtig aufgefallen ist. Das will ich euch mal vorlesen. Und zwar nur einen Vers. Da geht es um die Gibeoniter. Und die Gibeoniter haben versucht, ein bisschen die auszutricksen, die Israeliten. Und dann steht nur ein einziger Satz drin. Da steht drin, den Mund des Herrn aber befragten sie nicht. In den ganzen anderen Angelegenheiten hast du lesen können, sie haben Gott befragt, sie haben sich auf Gott ausgerichtet. Und dann stand da der eine Satz, Gott haben sie nicht befragt. Und dann hat das Ding seinen Lauf genommen und es ist ätzend ausgegangen. Ich weiß gar nicht, wie viel Siege wir, du und ich, aus der Hand geben, weil wir Gott manchmal nicht befragen. Das ist wichtig zu verstehen, diese Zusagen, die gelten jedem Menschen, der berufen ist. Josua genauso wie dir und mir. Aber Gott verknüpft seine Zusagen mit Bedingungen. Die Berufung als Kind Gottes auszuleben, ich habe euch da mal was mitgebracht. Die meisten von euch kennen das wahrscheinlich. Also ich war ja Zimmerer viele Jahre, das ist ein Spanngurt, könnte man sagen, gell? So war das früher, heute nennt man Slackline. Und die Slackline, das vergleiche ich immer so, das ist eigentlich ein super Bild für das Leben mit Jesus. Wenn du das mal spannst, manche von euch kennen das vielleicht, so zwischen zwei Bäumen am besten, da ist noch so Rätsche dabei, dann spannst du es und dann kannst du da quasi drüber laufen. Es ist wie auf dem Wasser gehen, so ähnlich. Und das ist total dynamisch. Du bist immer in Bewegung, du kommst nie in Stillstand, das ist nie starr. Es ist auch herausfordernd, das ganze Ding. Und das Interessante ist, beim Slacklinen ohne Fixpunkt ist es eigentlich unmöglich. Also sobald du nicht mehr einen Punkt hast, auf den du dich fokussierst, dann wirst du entweder links oder rechts runterfallen. Und vor allem, wenn du versuchst, dich auf was zu fokussieren und dann kommen einfach Ablenkungen von links und von rechts, wir machen das immer, wir machen so Camps mit lauter so Zeugs, dann lenken wir die Jugendlichen absichtlich ab. Einfach um zu sehen, wie schnell verlassen die ihren Fixpunkt. Und ratzfatz liegt man unten mit dem Ding. Und das ist eigentlich so das, was Gott uns vorstellt. Das Leben mit Jesus ist wie auf der Slackline. Das funktioniert nur, wenn du auf den Fixpunkt ausgerichtet bist. Und deswegen in diesen zwei Kapiteln, Josua Kapitel 3 und Kapitel 4, da gibt es drei wunderschöne Wahrheiten, die uns helfen, auf der Slackline drauf zu bleiben und nicht links oder rechts irgendwo runter zu fliegen. Und das Erste, womit Josua beginnt, als Gott sagt, hey, du hast einen Auftrag, du sollst das Volk ins verheißene Land führen, das hat angefangen, überquer mal den Jordan. Und dann sagt Josua zum Volk Folgendes. Josua Kapitel 3, ich lese mal Vers 5 vor. Und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Das Erste, was er sagt für ein großes Event ist Heiligung. Heiligt euch, haltet mal inne. Jetzt ist die gute Frage, was ist Heiligung? Wenn du zu den meisten Christen sagst, du sollst ein bisschen heiliger leben, da ist der erste Gedanke, ja stimmt, ich muss mich mehr anstrengen. Wenn du reinschaust in die Bibel, ist Heiligung was anderes. Es hat zwei Aspekte. Letztendlich können wir sagen, Heiligung ist Christuszentralität. Schreib das vielleicht mal noch hin. Ich muss aufpassen, dass ich keine Rechtschreibfehler hier mache. Machen wir das so rein, gell? Dann ist das auch ganz deutlich. So, Christus zentriert, das ist Heiligung. Aber Heiligung hat zwei Aspekte anhand von der Bibel. Das erste ist, ich bin bereit, mich in die Gegenwart Gottes zu begeben. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, er tut was an mir und in mir. Nicht ich muss versuchen, ein besserer Christ zu werden, sondern Christus macht was in mir. Und wenn du mal reinschaust in die Bibel, da kommen immer wieder so solche Sätze, halt mal inne, bleib mal stehen, hör mal zu und erkenn, dass Gott Gott ist. Da gibt es diesen ganz bekannten Vers im Psalm 46, 11, wo es sagt, lasst ab, so steht es in meiner Bibelübersetzung, oder seid still bei Luther und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist vom Urtext so viel wie einfach mal nichts tun. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, die meisten hier sind Schwaben. Ja, nicht alle, gell? Schweizer haben auch dabei. Aber ich glaube, bei den Schweizern ist auch so, jawohl, mal einen Applaus für die Schweizer, die hier sind. Super, dass ihr da seid. Aber ich glaube, das Allerschwerste für einen Mensch in unserer Zeit heute und vor allem für die Schwaben ist nichts tun. Und Gott sagt, da drin werdet ihr erkennen, wer ich bin. Ich hatte vor 2 Tagen ein Telefonat mit einem und da hat Gott in Bezug auf ein Riesending gerade, wo wir dran sind, ganz viele Puzzleteile zusammengebracht. Und nachdem ich mit dem telefoniert habe, ich war total geflasht. Ich habe mich hingekniet und habe einfach Gott angebetet. Und war einfach so unglaublich überwältigt davon, wie groß Gott ist. Und was so interessant war in diesem Überwältigtsein in der Gegenwart Gottes, von wer Gott tatsächlich ist, weißt du, was da noch hochkam in meinem Leben? Wie sündig und schuldig ich eigentlich bin als Mensch. War total interessant, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht in dem Moment. Und trotzdem ging irgendwie das eine ins andere. Und wenn du mal im Hebräerbrief nachliest, da geht es ja auch darum, sich aufs Ziel ausrichten, konzentriert, Christuszentriert eben, auf Jesus schauen. Dann hat es zu tun mit zwei Dingen, mit Sünde und Bürde. Und weißt du, was dich am schnellsten runterschmeißt von der Slackline? Sünden und Bürden. Jetzt Sünde ist klar, das ist alles, was nicht Gottes Charakter entspricht. Wenn du im Moment nicht, wenn dir nicht klar ist, ich bin ein Mensch, der immer wieder schuldig wird vor Gott, dann ist die Frage, ob du wirklich in seiner Gegenwart lebst. Ob du wirklich schon mal innehältst ob du dich heiligst. Denn in der Gegenwart Gottes wird es eins der Sachen sein, die Gott uns immer wieder vor Augen führt. Ich bin Gott, du bist Mensch. Ich prüfe das bei mir im Leben immer wieder einfach mit dem einen Charakterzug Gottes, er ist Liebe. Oder es ist mehr wie ein Charakterzug, das ist er. Er ist Liebe. Alles, was lieblos ist, ist Schuld. Und da merke ich erstmal, wie schuldig ich oft bin in meinem Alltag. Aber jetzt mit Bürden ist eine ganz andere Sache. Bürde ist keine Schuld, ist nicht verboten. Ich war viele Jahre im Leistungssport unterwegs und beim Zehnkampf ist die letzte Disziplin 1500 Meter. Und bei den 1500 Meter, da ist zum Beispiel Dopen verboten, das ist Sünde. Aber was beim 1500 Meter Lauf nicht verboten ist, wenn so Wetter ist wie heute, du darfst einen Regenschirm mitnehmen. Du darfst auch eine Regenjacke mitnehmen und, falls du durstig wirst, was zu trinken. Das ist nicht verboten. Und trotzdem ist was, das beschwert dich und das beeinträchtigt dich, den Lauf so schnell wie möglich und so konzentriert wie möglich zu laufen. Deswegen wird jeder sagen im Leistungssport, was ist das für ein Idiot, wenn der mit dem Regenschirm rumläuft. Aber weißt du, im Christentum gehen wir oft so mit Bürden um. Sünde, klar, verboten, entspricht nicht Gott, ist nichts. Aber Bürden sind oft die besten Dinge. Dinge, die Gott uns geschenkt hat, aber die uns eigentlich davon abhalten, auf den Fixpunkt zu schauen, auf Jesus Christus zu schauen. Ich will dich einfach mal fragen, lebst du berufen, so wie der Josua? Auf der Slackline, total dynamisch, geheiligt, auf Christus ausgerichtet. Das ist einmal das Erste. Das Zweite ist das eigentlich, was daraus resultiert aus Heiligung. Denn Gott will ja nicht, dass wir alle bloß stillsitzen und innehalten. Aber das ist der Anfang. Das Zweite, was jetzt eigentlich kommt, ist das, was hier auch gerade geschieht wieder. In Eidlingen. Aufbruch. Das, was auch beim Josua einfach dran war. Rüber zu gehen über den Fluss, über den Jordan. Ich finde es so spannend, dass im Hebräerbrief drinsteht, Glaube ist eine Verwirklichung von dem, was man hofft. Also einfach eine Umsetzung. Jetzt ganz hier aus der Nähe, da kam der, wie hieß der? Gustav Werner. Kennt ihn jemand? Hätte mich auch überrascht, wenn du den kennst, weil der ist schon lange gestorben. Aber vielleicht kennst du vom Namen her. Das war ein Theologe, ein Sozialreformer, glaube ich von Reutlingen war das sogar. Und der hat gesagt, was nicht zur Tat wird, hat keinen Wert. Und der hat unglaublich viel umgesetzt in Bezug auf Soziales und in Bezug auf Menschen zu helfen. Also als Heiligung erfolgt beinahe immer Aufbruch. Hey, die waren 40 Jahre in der Wüste, dann haben sie sich geheiligt, bumm, und dann ging es los mit Land erobern. 70 Jahre POT. Und was kommt jetzt? Ich glaube Aufbruch. Ganz neu wieder. Ich will euch da geschwind was hinmalen, was mich in den letzten Jahren extrem begleitet hat. Das kennen wahrscheinlich viele von euch. Das ist ein kleiner Kreis mit einem K, das ist ein größerer Kreis mit einem L und das ist ein ganz großer Kreis mit einem P. Das kleinste ist die Komfortzone, das ist der Platz, wo wir uns alle wohlfühlen. Das nächste, das L, ist die Lernzone, das ist größer wie das, die K, die Komfortzone. Das fordert uns raus und dann kommt die Panikzone, das ist so weit außerhalb unserer Komfortzone, da können wir halt nicht mehr viel lernen. Weiß nicht, ob ihr das Modell kennt, aber ich merke immer wieder, ich bin gern hier drin und ich finde alle möglichen geistlichen Vermeidungsstrategien, um hier rauszukommen oder sogar hier rauszukommen. Und es ist krass, wie wir Christen da biblische Argumente finden, um das ja nicht zu machen. Der Mose hat zum Beispiel gesagt, als er gemerkt hat, jetzt muss ich raus aus meiner Komfortzone, ich kann doch gar nicht predigen, ich kann doch gar nicht reden. Der Petrus hat zum Beispiel gesagt, als Jesus gesagt hat, du geh hin zum Cornelius, zu den Heiden. Ja, ich darf doch nichts Unreines essen. War total biblisch. Also es ist Wahnsinn, was wir da rausfinden. Aber wenn Gott Aufbruch schenkt, dann hat es immer was damit zu tun, rauszugehen aus der Komfortzone, rein in die Lernzone, oft sogar in die Panikzone. Und wenn du mal reinschaust in diese drei Zonen, Komfortzone, da kann ich immer selber agieren und bin mir selber genug. Da brauche ich Gott eigentlich gar nicht. Und wenn mir ein Christ sagt, ja, ich weiß gar nicht, wozu ich Gott eigentlich brauche in meinem Alltag, dann weiß ich eins, du lebst nur in deiner Komfortzone. Da brauchst du Gott eigentlich gar nicht. Du kannst selber agieren, kannst selber christlich leben, ist alles gut genug. Aber in der Lernzone, da fange ich irgendwie an, wenn es auf einmal wackelig wird, unsicher, da fange ich an, mich auf den Fixpunkt zu konzentrieren, auf Jesus. Und weißt du was, wenn du rauskommst in die Panikzone, da klammerst dich nur noch an Jesus. Da Da geht es gar nicht mehr anders. Die Israeliten-Millionenvolk musste durch einen fließenden Fluss gehen. Das war Panikzone. Entweder waren sie verrückt oder sie haben sich wirklich an Gott geklammert. Jericho einnehmen, paar Mal um die Stadt tappen, nur weil es Gott gesagt hat. Jeder Heerführer hätte dir gesagt, so ein Blödsinn. Aber weißt du was, denen ist die Düse gegangen, bin ich mir sicher. Die waren in der Panikzone, wie soll das funktionieren? Und die haben sich an Gott geklammert, die haben gewusst, wenn Gott nichts tut, dann wird das alles nichts. Und deswegen ganz einfach, Glaube beginnt oft dort, im Alltag, wo unsere Komfortzone endet. Das ist Aufbruch, Freunde. Und deswegen einfach meine Frage, hey, wenn du auf der Slackline stehst, das ist nicht Komfortzone. Aber ich glaube, viele Christen sind noch nicht mal da oben. Die schauen sich das an und sagen, ja, lass mal die anderen, die Vollzeitler oder wen auch immer. Aber weißt du was, wir sind alle berufen, genau gleich. Und dann habe ich noch euch ein drittes mitgebracht, was wir da so super ableiten können. Als erste war Heiligung, das zweite Aufbruch und das dritte, wie nennen wir das? Ich würde einfach mal sagen, dranbleiben. Man könnte auch sagen Ausdauer, aber das hört sich gar nicht so cool an. Aber wie gesagt, ich komme aus dem Sport und ich will euch mal vorlesen anhand von einer sportlichen Definition, was ist denn Ausdauer? Ich habe versucht auswendig zu lernen, aber es entfällt mir immer wieder, deswegen lese ich es da einfach vor. Die haben geschrieben, also Sportmediziner, Ausdauer ist die Widerstandsfähigkeit gegen geistig-körperliche Ermüdung bei länger andauernder Belastung. Also das ist klar, du hältst länger durch. Das Zweite, was sie sagen, total interessant, sowie die anschließende rasche Wiederherstellungsfähigkeit. Also schnelle Regeneration. Jetzt mal ganz praktisch. Viele Jahre habe ich in Österreich gelebt, bin jeden Tag im Winter Ski gefahren. Für fast jede Sportart brauchst du 5 motorische Fähigkeiten. Welche das sind, ist egal. Aber bei fast jeder ist die hauptmotorische Fähigkeit Grundausdauer. Das denkt man gar nicht. Wenn du zum Beispiel einen Abfahrer anschaust, also einen Skifahrer, der nur bergunter fährt, also kein Tourengeher oder kein Langläufer, der einfach nur in die Gondel sitzt und runterfährt. Was denkst du, wie viel Prozent ist Ausdauer von allen motorischen Fähigkeiten, die du da brauchst? Sagt jetzt keiner was, haben wir gedacht. Ich sage es euch einfach, was die Mediziner sagen. Die sagen, 60% von allen 5 Fähigkeiten ist nur Ausdauer. Beim Skifahren. Ist unglaublich. Ausdauer ist total wichtig. Das erklärt auch, warum die meisten nie besser werden. Die fahren nämlich einmal runter, tun das ganze Jahr nichts und dann sind sie platt. Das macht auch total verständlich, warum sich so viele so schnell verletzen, wenn sie das ganze Jahr nichts machen und dann Skifahren gehen. Keine Regeneration, die fahren da ein paar Mal runter, sind so blau und denken aber als guter Deutscher, ich habe doch bezahlt für das Ticket, ich muss das jetzt ausreizen bis zur letzten Minute. Bumm, Unfall. Die regenerieren sich nicht mehr. Und diese Prinzipien, die gelten ja nicht nur für den Sport, die gelten für alles im Leben. Tatsache ist ganz einfach, je unbeschwerter du durchs Leben gehst, desto leichter tust du dich mit dranbleiben. Weil je mehr Ballast du hast, desto schwerer wird das Ganze. Gott hat dem Volk versprochen, hey, geht durch den Jordan, ich werde Großes tun. Das war ja zur Erntezeit. Wir können das nachlesen, Josua Kapitel 3, wenn du es mal nachlesen willst. Die sind vor dem Fluss gestanden, da war Hochwasser. Wahrscheinlich war das sogar etliche Kilometer breit. Also das Jordanbett ist ja ganz breit an manchen Stellen. Und da standen sie eben, als es überflutet war. Und die Priester mussten mit der Bundeslade einfach da durchlaufen, durch diesen Fluss. Und Gott hat gesagt, ich bringe euch da durch. Und als die Priester da durchgegangen sind, haben bei Schittim angefangen, steht da drin in der Bibel, kannst nachlesen. Als sie durchgegangen sind, da ist das Wasser zwar stehen geblieben, aber in der Stadt, die war ungefähr 25 bis 30 Kilometer weiter oben. Also das heißt, die sind gelaufen und sind Schritt für Schritt in das fließende Bachbett reingelaufen, in den fließenden Fluss reingelaufen. Das hat ja ziemlich lange Zeit gebraucht, bis es erstmal abgeflossen ist, das ganze Ding. Und die haben dann nichts gesehen, dass Gott wirkt. Ganz im Gegenteil, das, was sie gesehen haben, war nur, oh Mann, der Fluss fließt weiter. Ob das wohl gut geht, mit Millionen von Menschen da durchziehen. Das ist das, was sie gesehen haben. Aber weißt du, wo sie dran geblieben sind? An den Zusagen Gottes. Da haben sie den Aufbruch drauf begründet. Und ich finde es interessant, manche Christen sagen, ja, du musst halt Gott blind vertrauen, das ist ein Blödsinn. Die haben Gott nicht blind vertraut, sondern die haben dem vertraut, was Gott gesagt hat. Keiner von uns muss Gott blind vertrauen. Wir sollen auf das vertrauen, was er uns sagt in seinem Wort. Da können wir unser Leben und Handeln drauf bauen. Auch wenn wir oft keine sichtbaren Resultate sehen. Und geraume Zeit später erst haben sie gesehen, wow, Gott steht tatsächlich zu seinem Wort. Das, was ich vorher gesagt habe, neues Dransein, neues Ausprobieren, neues Wagen. Wir sind da gerade dran an was, von dem ich keine Ahnung habe. IT, hasse ich. Versuche immer meine Kinder so gesund wie möglich zu erziehen in Bezug auf IT-Zeugs, Medien und so weiter. Und wir sind gerade dran an einem riesigen IT-Projekt. Aus welchem Grund auch immer hat Gott mir das vor ein paar Jahren aufs Herz gelegt. Und die ersten 2,5 Jahre waren eine total zähe Zeit. Ich war da so Wochen zum Kloster, habe nochmal drüber gebetet, weil es alles frustrierend war. Und das war, wie wenn Gott mich gefragt hätte, wärst du bereit, dass das das letzte Projekt deines Lebens ist? Und ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Und ich habe 2 Tage gebraucht, bis ich sagen konnte, okay Gott, wenn das sein soll, dann ist es okay. Dann sind weitere 1,5 Jahre gefolgt, die total frustrierend waren. Das Kernteam, das dabei war, Deutschland, Österreich, Schweiz, einfach auseinandergebrochen. Konnten die Größe nicht mehr teilen. Ein Schlag nach dem anderen. Finanzen waren immer knapp. Und weißt du, vor 3 Monaten habe ich jemanden kennenlernen dürfen und seitdem ist es explodiert, das ganze Ding. Aber für 2,5 Jahre war es wie so auf einem Wanderpfad, ziemlich einsam, total neblig, rutschig, ätzend. Und irgendwie jedes Mal, wenn ich gedacht habe, so ein Blödsinn, Zeitverschwendung, ich lasse es einfach, ich habe so viel bessere Sachen zu tun, hatte ich keinen Frieden drüber. Und vor 3 Monaten war es das erste Mal, dass ich ein bisschen was sehen durfte, was Gott davor hat. Und du kannst dir schon mal den Namen Creedle merken. Creed wie Glaubensbekenntnis. Creedle. Mehr sage ich nicht. Gott hat Großes vor. Wenn wir Menschen dranbleiben, wenn wir als Berufene dranbleiben, dann kommen immer wieder Momente des Schauens und Erlebens, dass Gott tatsächlich der ist, der behauptet zu sein. Auch wenn viel einfach nur im Vertrauen ist auf das, was er sagt. Die Frage ist, wozu das Ganze? Wozu innehalten? Wozu Aufbruch? Wozu dranbleiben? Ich lese noch einen Vers vor aus Josua Kapitel 4. Da kommt nämlich der Grund für alles, worum es da geht in diesen 2 Kapiteln. Da steht geschrieben in Josua Kapitel 4, Vers 24, damit alle Völker der Erde erkennen sollen, wie stark die Hand des Herrn ist, damit ihr den Herrn, euren Gott, alle Zeit fürchtet. Also das Ziel mit all dem war, die Menschen sollen merken, hey, Gott ist real, der ist da, der ist präsent. Vor ein paar Jahren noch waren meine Kinder viel kleiner. Wir haben ja 5 Kinder, heute ist der Jüngste schon 7. Immer wenn ich ein paar Tage fort war, dann ist meine Frau, wenn ich heimgekommen bin, gesagt, ha du, sie hätte mal überlegt, das Möbelstück könnte man mal da hinstellen und so weiter. Und dann habe ich natürlich meine Kinder damit einbezogen und habe versucht, die Möbelstücke umzuschieben. Und einfach die Frage, warum habe ich meine Kinder damals mit einbezogen in das Umstellen? Weil sie so riesen Hilfe gewesen wären? Na, sicher nicht damals. Allein wäre es viel schneller gegangen. Aber erstens mal wollte ich sie einfach bei mir haben als Papa. Und ich fand es schön, gemeinsam was mit ihnen zu machen. Und das Zweite war, was mich unendlich gefreut hat, wenn ich gehört habe, wie sie in die Küche rennen und zu meiner Frau sagen, hey, weißt du was, wir haben gerade den Schrank verstellt, obwohl sie ja gar nichts gemacht haben. Oder wenn sie in die Schule gegangen sind und gesagt haben, hey, mein Papa ist der Stärkste. Weißt du, warum Gott uns teilhaben lässt an seinen Plänen? Damit wir was erzählen haben davon, wie groß Gott ist. Und das ist einfach die Frage an dich und an uns kollektiv heute Morgen. Hast du, haben wir was davon zu erzählen, von der Größe Gottes? Falls ja, dann würde ich sagen, dann sind diese 3 Lektionen, die wir hier lesen können und lernen können, automatisch Bestandteil von unserem Leben. Immer wieder Heiligung, immer wieder Aufbruch und immer wieder bewusst dranbleiben. Falls nicht, dann lädt Gott uns ein, uns auf diesen Prozess immer wieder neu einzulassen, damit er sichtbar wird in der Welt, die definitiv dem Ende zugeht, egal was Greta macht. in seine Gegenwart zu kommen. Weißt du was? Christus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Wir sollen das Licht nicht unter den Scheffel stellen, sondern aufs Lampengestell, so dass es jeder sieht. In der Welt, in der wir heute leben, nicht was, wo, wie es mal vor 30, 40 Jahren war. Und als Grundlage für all das steht einfach diese Zusage, die Josua bekommen hat, dass Gott zu ihm sagt, ich werde mit dir sein. Und es gilt auch für dich persönlich und für uns kollektiv im Vorwärtsgehen. Gott segne euch.